NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Miron Tenenberg am Mikrofon. Morgen findet die 44. Hamburg Pride statt. Das Motto der Demonstration für ein gleichberechtigtes, queeres Leben heißt in diesem Jahr 5:12, du und ich gegen Rechtsruck. Mit dabei wird ein Wagen der deutsch-israelischen Gesellschaft sein, zusammen im Bündnis mit dem queer-jüdischen Verein Keshet, der iranischen Menschenrechtsinitiative und der Hamburger Initiative gegen Antisemitismus. Von Tel Aviv bis Teheran ist die Losung, mit der sie ein freies Leben für viele marginalisierte und unterdrückte Gruppen fordern. Queere Sichtbarkeit ist das Hauptanliegen vieler Christopher Street Day Paraden weltweit, doch seit dem 7. Oktober ist auch hier die Welt eine andere geworden. Denn auch in der queeren Szene gibt es Menschen, die antisemitische und anti-israelische Position vertreten und dies auch auf Demonstrationen, zum Beispiel in Berlin, kundgetan haben. Das hat zur Folge, dass es massive Anfeindungen gegenüber jüdischen Menschen innerhalb queerer Gruppen gibt. Darüber spreche ich jetzt mit Moritz Golombek. Der 28-Jährige ist Kriminologe und Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hamburg. Mit dabei ist auch Carsten Haas vom Vorstand von Keshet Deutschland. Der 52-jährige Mediziner betreut die Umsetzung des Wagens auf der Hamburg Pride. Was bedeutet Sichtbarkeit für Sie?
Sichtbarkeit in dem Zusammenhang bedeutet, dass man sich Räume nicht nehmen lässt. Was wir gesehen haben in den letzten Monaten, ist, dass sowohl prozionistische, aber vor allem jüdische Menschen und gerade jüdische Menschen, die queer sind, sich in viele Räume nicht mehr trauen. Sie müssen ihr Jüdischsein verstecken. Sie fühlen sich bedroht und auch in den Räumen, in denen sie sich eigentlich umso sicherer fühlen sollen, gibt es ein zunehmendes Gefühl der Unsicherheit. Und dem wollen wir was entgegensetzen. Für uns ist vollkommen klar, dass queeres Leben durch Hass auf Queersein direkt bedroht ist, aber auch durch Antisemitismus und Islamismus.
Von welchen Räumen reden wir jetzt? Reden wir von Räumen innerhalb der jüdischen Community oder reden wir von Räumen innerhalb der queeren Community?
Ich für meinen Teil meine damit in erster Linie Räume innerhalb der queeren Community. Denn eine Sache, die ganz ohrenbetäubend laut gewesen ist nach dem 7. Oktober und im Rahmen des unglaublich stark gestiegenen Antisemitismus der letzten Monate, ist leider auch die Stille vieler queerer Initiativen, vieler queerer Räume.
Insbesondere für uns innerhalb der jüdischen Community sehe ich noch das Problem, dass wir eh schon eine Minderheit innerhalb einer Minderheit sind. Und wir im Vorfeld schon nur sehr wenige Räume hatten, in denen wir tatsächlich unser jüdisch-queeres Leben umsetzen konnten. Und dass diese Räume jetzt gerade nach dem 7. Oktober zusätzlich wegbrechen, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir dringend sichtbar werden müssen, dass wir dringend eine Aufklärung benötigen und dass wir auch dringend viel mehr Awareness schaffen müssen für nicht nur queere Belange, sondern überhaupt jüdische Belange in unserem Land.
Darf ich mal konkret fragen, was hat sich denn verändert seit dem 7. Oktober?
Es ist still geworden. Das ist zurückzuführen zum einen wahrscheinlich auch, weil die Situation einen ohnmächtig macht, zur anderen Seite aber auch, dass so viele verschiedene Meinungen in einen Flow hineingeraten. Und wenn man dann versucht, mit einem Argumentationsmoment in eine Geschichte hereinzutreten, steht man eigentlich gleich wieder vor der eigenen Ohnmacht, weil es gibt kaum noch Worte, die man sprechen kann. Und dementsprechend werden auch verschiedene Institutionen oder auch Kooperationen plötzlich vorsichtig und möchten auch nicht unbedingt mit jemandem gesehen oder gehört werden.
Ich muss noch einmal nachhaken. Das heißt, sie werden geschnitten, weil sie jüdisch sind.
Ja.
Verstehe ich das richtig?
Das ist so.
Innerhalb der queeren Gesellschaft?
Innerhalb auch der queeren Gesellschaft. Geschnitten ist vielleicht noch ein sehr liebevolles Wort dafür, was wir fast tagtäglich in verschiedenen Institutionen bemerken. Letztens erst, viele haben es in der Presse gelesen, beim Dyke-March und einer Soli-Veranstaltung in Berlin, als auch jetzt während des CSDs in Berlin, dass auch dort Gruppierungen sich relativ schnell zusammenfinden, um genau gegen unsere Community anzugehen. Und das nicht nur verbal, sondern auch nonverbal in ihrem Handlungsmoment agieren wollen.
Der Deichmarsch, den Sie gerade angesprochen haben in Berlin, der ähnelte ja eigentlich eher einer Pro-Hamas-Demonstration. Es wurden unter anderem antisemitische Sprüche, Parolen gerufen, From the River to the Sea, unter anderem, welches verboten worden ist. Befürchten Sie auch Übergriffe seitens Hamas-offener queerer Menschen in Hamburg?
Wir sind im sehr guten Austausch mit der Demoleitung und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die CSD-OrganisatorInnen hier in Hamburg, die uns wirklich wunderbar zur Seite stehen. Wir stehen natürlich auch mit Sicherheitsbehörden in Kontakt und tun alles dafür, dass unsere Teilnehmenden möglichst gut geschützt sind.
Seitens Cache Deutschland versuchen wir natürlich auch, alles dahingehend so sicher wie möglich zu gestalten. Unsere Mitglieder sind auch da tatsächlich immer auf der Hut. Jeder, der in unserer Community aktiv ist und sich draußen auch engagiert bei verschiedenen Events, weiß genau, was ihn erwarten kann. Dementsprechend gehen wir da auch mit einem bestimmten Gewahrsamsmoment ran und fühlen uns insbesondere jetzt auch in Hamburg sehr sicher, denn wie Herr Golombek gerade schon sagte, können wir der Orga-Leitung dort vertrauen und auch da gilt unser Dank speziell den Menschen, die sich immer wieder dafür einsetzen, dass wir es gut haben und wir einen schönen Tag miteinander verbringen können.
Der CSD war trotz seiner, ich sag mal, kämpferischen Natur eigentlich immer auch von Lebenslust geprägt. Wie geht es Ihnen in diesem Jahr?
Die Ohnmacht, die ich vorhin schon einmal ansprach, ist ständiger Begleiter. Die Lebensfreude wird gemindert durch neue Informationen und Veränderungen im politischen Weltgeschehen. Ja, wir haben in unserer Community viele Freunde, Familienangehörige, auch in Israel. Und wir haben auch viele Opfer zu beklagen, ich im Speziellen auch. Und das lässt sich nicht von heute auf morgen relativieren, sondern diese Erinnerungen mit dem jetzigen politischen Moment, eröffnen einem eigentlich den Tag. Und wenn man dann immer weiter mit verschiedenen Dingen konfrontiert wird, die sich nebenher sozusagen auch noch breit machen und noch stärker präsent werden, was eigentlich in unserem Land angegangen werden müsste seitens der Politik, dann verliert sich irgendwo die Freude. Wohl aber auch im Bewusstsein unseres Wunsches, sichtbar zu sein, nehmen wir jetzt natürlich schon den CSD dafür wahr, unsere Lebensfreude, die in uns ist, natürlich auch noch draußen zu zeigen. Und ich freue mich auch riesig, Teil dieser Mitglieder zu sein und auch meine persönlichen Spirit damit reinzubringen. Also ich habe Lebensfreude, aber sie wird kontinuierlich eingeschränkt und nicht nur meine Lebensfreude wird eingeschränkt, sondern derer von vielen, vielen Menschen. Und da sollten wir was gegen tun.
Ich möchte mich Carsten Haster gerne anschließen und sagen, dass ich glaube, dass dieser CSD auch gerade ein Zeichen gegen die Ohnmacht sein kann. Wir haben hier ganz viele tolle Organisationen, die von queer-jüdisch bis hin zu iranischen Community reichen. Und der CSD ist immer politisch gewesen. Das wird er auch dieses Jahr sein. 5 vor 12 sagt, glaube ich, alles und spricht uns sehr aus der Seele. Wir haben hier aber von Tel Aviv bis Teheran in einem ganz bunten und sehr positiven Bündnis, also genau das, was man sich für den Nahen Osten, für Iran, für Israel wünscht, nämlich Frieden und dass alle Menschen selbstbestimmt und sich selbst ausdrückend leben können, das zeigen wir am morgigen Samstag auf dem CSD.
Wie werden Sie das denn zeigen? Was ist auf dem Wagen geplant?
Es wird bunt. Es wird Banner geben, die unsere Themen voranstellen. Wir werden einen DJ haben, der für die richtige Stimmung sorgt. Und wir werden vor allem mit ganz, ganz vielen Freundinnen und Freunden diesen CSD begehen, auch mit weiteren Organisationen, die wir eingeladen haben. Und an der Stelle sei auch in Ihre Hörerinnen und Hörer gesagt, es geht am Samstagmorgen um 12 Uhr los auf dem Munzburger Damm. Und wir werden mit ganz vorne sein. Irgendwo zwischen Hausnummer 5 und 12 kann man sich diesen Wagen dann in Person ansehen und mit uns feiern.
Damit haben Sie mir erstmal die Ankündigung zum Ende des Gesprächs abgenommen. Vielen herzlichen Dank. Dennoch habe ich noch eine weitere Frage, wie es nämlich auch mit der Sichtbarkeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft aussieht. Wird dort queeres Leben mittlerweile eigentlich als völlig normal angesehen?
Tja, wie beantworte ich das? Die jüdische Gemeinschaft besteht nicht nur aus wenigen Personen, wie ich vorhin schon sagte. Wir sind halt eine Minderheit innerhalb einer Minderheit. Und natürlich wird auch nicht von allen Gemeinden ein offenes Ohr und ein offenes Auge auf uns geworfen. Wohl aber kann man sagen, dass in den letzten Jahren, insbesondere auch durch Unterstützung des Zentralrats der Juden in Deutschland und verschiedenen anderen Institutionen wie Hillel oder OFEC, wir eine große Bandbreite an Zuwendung und Unterstützung erhalten, sodass wir auch sagen können, dass eigentlich die jüdische Gemeinde mit einem queeren Leben sich schon auseinandersetzt und auch auseinandersetzen möchte. Dort bekommen wir schon viele positive Rückmeldungen. Dennoch sind nicht alle Räumlichkeiten, in denen wir unsere Events planen, in, ich sag jetzt mal, jüdischer Hand, sondern wir müssen tatsächlich ja einfach darauf zurückgreifen, was der Markt uns bietet. Und da mussten wir leider auch jetzt in der Vergangenheit, insbesondere nach dem 7. Oktober, des Öfteren erfahren, dass wir nicht willkommen sind.
Mit welcher Perspektive schauen Sie dann in die Zukunft?
Ja, grundsätzlich immer positiv. Ich bin ein hoffnungsvoller und lebensfroher Mensch. Ich schaue immer positiv in die Zukunft. Sonst würde ich das Leben als wertlos erachten. Und das ist es absolut nicht. Und ich glaube, wir leben auch in einer fantastischen Zeit. Wenn wir heute viele Zeitgeister sehen und hören, die uns tagtäglich erklären wollen, wo es hakt und wo es ganz grausig ist, da kann ich als 52-Jähriger nur sagen, Mensch, ey, uns geht's so gut wie noch nie. Die Probleme, die wir hier haben, sind echt selbst gemacht. Und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen endlich mal wieder dankbar sein für das, was wir eigentlich haben. Wir müssen dankbar sein für unser Leben. Wir müssen dankbar sein, dass wir gesund sind. Und wir müssen wirklich dankbar sein, dass es in unserem Land eigentlich nichts zu klagen gibt. Und das gerät sehr schnell in Vergessenheit. Aber manchmal wäre es sinnvoll, ja, öfter mal ein bisschen einen Schritt zurück betrachten, sich neu ordnen und dann ein Ziel verfolgen, statt einfach immer nur drauf zu hauen. Und ja, am Ende kommt dann nur Matsch bei raus.
Ich würde gerne ergänzen, dass wir gerade in nicht gerade leichten Zeiten leben, in denen queere Menschen sich zunehmend bedroht sehen, in der dann jüdische queere Menschen zusätzlich doppelt unsichtbar gemacht werden durch einen grassierenden, steigenden Antisemitismus, ein Islamismus, der sich vielerorts auch breiter macht. Dennoch blicke ich in eine Zeit, in der ich glaube, dass diese ganzen Antisemiten, die ganzen Islamisten verlieren werden. Wir haben gesehen, das Islamische Zentrum Hamburg ist endlich geschlossen worden. Und das gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung dafür, dass dieses von freie Liebe von Tel Aviv bis Teheran eines Tages Realität werden wird. Und ich bin optimistisch, trotz der verschiedenen Altersstufen, die wir in diesem Gespräch versammelt haben. Das werden wir alle noch erleben. Und dann können wir gemeinsam erst den Hamburger CSD in ein paar Jahren begehen, dann zu dem in Tel Aviv und dann zu dem in Teheran.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Moritz Golombek von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Carsten Haas von Keshet Deutschland. Ich wünsche Ihnen morgen eine friedliche und unbeschwerte Pride-Parade. Meine Herren, nach dem Gespräch fragen wir hier auch immer nach einem Musiktitel mit jüdischem Bezug. Was darf ich für Sie spielen?
Wir haben im Vorfeld gesprochen und wir haben uns für Lover, Lover, Lover von Leonard Cohen entschieden. Für uns ist das ein Lied, was natürlich einmal die Liebe anspricht, aber auch von viel Leid erzählt und von einer unglaublich starken Resilienz, die diesem Leid entgegensteht. In dem Sinne, auf bessere Zeiten.
In diesem Sinne, auf bessere Zeiten. Shalom Lehitraut. Vielen Dank.
I asked my father, I said, Father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, I'm lover, 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 come back to me. Yes, I'm lover, 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 come back. Said I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah, lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me.
Then let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, 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 come back for me. Yes, and lover, lover, lover.
Das war Leonard Cohen mit Lover, Lover, Lover. Diesen Titel hat er mitten im Yom Kippur-Krieg geschrieben und er sagte später, dass es den Soldaten wie ein Schutzschild dienen sollte. Es ist übrigens der einzige Titel Cohens, der es in Deutschland unter die Top 10 geschafft hat. Und jetzt zu den aktuellen Meldungen.
Im Rahmen des größten Gefangenenaustausches seit Ende des Kalten Krieges ist auch der deutsch-russische Jude German Moises freigekommen. Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, kontaktierte er vom Flughafen Ankara aus seine Familie und bestieg dann den Flieger nach Deutschland. Der Deutschrusse wurde im Frühjahr in St. Petersburg wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen. Er war erst vor wenigen Jahren in seine russische Heimatstadt zurückgekehrt, besuchte aber immer wieder deutsche Gemeinden, unter anderem die Synagoge in Baden-Baden, der er Geld für eine neue Tora-Rolle spendete. Aus Sicherheitsgründen streicht die Lufthansa für die kommenden Tage ihre Flüge nach Beirut und Tel Aviv. Hintergrund sind die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und Iran. Auch die Flüge von Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Eurowings sind betroffen. Flüge nach Teheran werden dagegen weiter durchgeführt. Auch die italienische Airline ITA setzt ihre Flüge von und nach Tel Aviv aus Sicherheitsgründen aus. Die Hamburger Polizei als Versammlungsbehörde hat die Genehmigung für das pro-palästinensische Protestcamp in der Nähe des Dammtorbahnhofs für einen weiteren Monat verlängert. Auf der angrenzenden Moorweide dürften die Teilnehmenden aber keine Zelte aufbauen. Seit dem 6. Mai protestieren verschiedene pro-palästinensische Gruppen nahe der Universität als Reaktion auf Israels Militäroffensive im Gazastreifen. Von der Hamburger Politik fordern sie, sich für den Abzug des israelischen Militärs einzusetzen. Der israelitische Tempelverband zu Hamburg hatte vor einigen Wochen ein sofortiges Verbot des Camps verlangt. Es sei unverständlich, wie neben einem Gelände, das von den Nazis zur Deportation von Juden genutzt worden sei, solch ein Camp geduldet werden könne. Der Deutsche Fußballbund hat sich indirekt von einem umstrittenen Post des früheren Nationalspielers Mesut Özil zu Israel distanziert. Das Existenzrecht Israels dürfe nicht in Frage gestellt werden, teilte der DFB auf Anfrage der deutschen Presseagentur mit, ohne auf den Beitrag von Özil konkret einzugehen. Der Fußballer hatte auf Instagram eine Karte von Israel gepostet. Dabei war der Name des Landes durchgestrichen, stattdessen stand darunter Palästina. Der jüdische Sportverband Maccabi Deutschland hatte zuvor vom DFB gefordert, sich von dem Post Özils zu distanzieren. Er warf dem Fußballer vor, Anhänger eines geschlossenen antisemitischen Weltbildes zu sein. Özil hatte schon mehrfach in den sozialen Medien seine Solidarität mit den Palästinensern ausgedrückt. Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg setzen die Ermittler jetzt verstärkt auf moderne Kriminaltechnik, um den Täter zu finden. Der Tatort an der Synagoge sei durch Spezialisten des Landeskriminalamtes erneut vermessen worden, teilte die Polizei mit. Das lasse Rückschlüsse auf die Größe des Täters zu. Bisher veröffentlichte Fotos hätten noch nicht zu einem Fahndungserfolg geführt. Am 5. April hatte ein bislang unbekannter Täter einen Brandsatz auf die Synagoge geworfen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geringer Sachschaden. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt hören Sie Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Sie spricht über die Entstehung von Erinnerungen anhand von 42 biblischen Ortsangaben.
Im Wochenabschnitt der Torah, Matot Masei, blickt Moschee auf die 40-jährige Wüstenwanderung zurück und betätigt sich als Chronist dieses Weges. Es heißt im 4. Buch Mose, Kapitel 33, und nach dem Befehl des Ewigen schrieb Moschee die Stationen ihrer Wanderungen auf. Danach listet Moschee die einzelnen Etappen des Zuges durch die Wüste auf. Das klingt dann so. Von Ramses brachen sie auf im ersten Monat am 15. Tag des ersten Monats. Und von Ramses zogen die Israeliten weiter und lagerten in Sukkot. Und von Sukkot zogen sie weiter und lagerten in Etam, das am Rand der Wüste liegt. Und so geht es über viele Verse weiter, immer nach dem Muster. Und von A zogen sie weiter und lagerten in B. Und von B zogen sie weiter und lagerten in C. Es liest sich wie ein Kursbuch, das sämtliche Haltepunkte einer Strecke auflistet. Es sind insgesamt 42 Stationen. Der Streckenverlauf benennt nicht nur glanzvolle Ereignisse während der Wüstenwanderung, wo große Wunder geschahen und sich das Volk mustergültig benahm. Viele der Stationen rufen Erinnerungen an Krisen, Rückschläge und hochproblematische Situationen wach. Und von Dovka zogen sie weiter und lagerten in Alush. Und von Alush zogen sie weiter und lagerten in Refidim. Und dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Man liest diese lange, trockene Aufzählung von Ortsnamen und fragt sich, was uns diese Liste von Aufbrüchen und Lagerplätzen sagen soll. Der Frankfurter Rabbiner Samson Raphael Hirsch verstand diese Orte als Gedächtnisstützen für das Gespräch zwischen den Generationen. Nur die Generation der Wüstenwanderung war ja selbst Augenzeuge der Wunder und Ereignisse während dieser 40 Jahre zwischen Auszug aus der Sklaverei und Einzug ins verheißene Land. Für die Generationen danach blieben davon nur erzählte Erinnerungen. Eltern und Großeltern müssen ihren Kindern und Enkeln immer wieder davon erzählen, wo sie herkamen, was sie prägte und wie sie wurden, wer sie heute sind. Erst durch diesen Akt der Weitergabe können die Nachkommen verstehen, zu welcher Geschichte auch sie selbst gehören. Wenn man sich auf einen Weg begibt, ist es in der Regel nicht eine direkte Gerade, die den Ausgangspunkt mit dem Ziel verbindet. Es gibt dazwischen viele Umwege, Aufenthalte, Schwierigkeiten, neue Aufbrüche. Das gilt für das Leben einer Gesellschaft, wie auch für den Lebensweg jedes einzelnen Menschen. Wir werden geprägt durch Dinge, die wir uns nicht aussuchen. Und auch dadurch, wie wir mit Beziehungen und Ereignissen in unserem Leben umgehen. Das ist keine geradlinige Entwicklung, sondern ein Zug von Etappe zu Etappe, häufig im Zickzackkurs und mit vielen Rückschlägen, Wartezeiten und Umwegen. Wenn wir auf unseren Lebensweg als eine Wanderung zurückblicken, erkennen wir diese Station. Manche sehen wir klarer als andere. Manche sind mit fröhlichen Erinnerungen verbunden, andere mit sehr schmerzvollen. Einige der Etappen verstehen wir vielleicht nicht ganz. Auf manche Erfahrungen würden wir auch gern verzichten. Aber man kann sie nicht ausradieren. Sie bleiben Teil dessen, wie wir wurden, wer wir sind. So lässt sich nachvollziehen, warum Moshe den Zug durch die Wüste mit Hilfe der einzelnen Stationsnamen beschreibt und dabei keinen auslässt. Mit einigen davon verknüpfen sich bedeutende Ereignisse. Mit anderen eher kleinere. Aber keine Station davon kann man auslassen, denn ein Ort führte zum nächsten. Von jedem gab es wieder einen neuen Aufbruch, eine neue Wanderung und eine Ankunft an einem anderen, zuvor unbekannten Ort. Es gibt keine Abkürzungen. Es ist für uns selbst wichtig, im Rückblick unseren Lebensweg zu verstehen. Und weil jede individuelle Biografie auch immer verschränkt ist mit dem Leben einer Gemeinschaft, eines Wohnortes, eines Landes, gibt sie Auskunft über Zusammenhänge, die über uns selbst hinausweisen. Es ist wichtig, unseren Kindern und Enkeln, den nachfolgenden Generationen von diesen Stationen unseres Lebensweges zu erzählen, damit sie wissen, woher sie kommen und welche Erfahrungen auch ihren Lebensweg prägen. Darum lässt die Tora keine Station und keine Etappe aus. Shabbat Shalom.
Das war Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln mit ihrer Auslegung der aktuellen Parascha, also dem aktuellen Tora-Abschnitt der fünf Bücher Moschees. Zum Schluss hören Sie das Sim Shalom. Übersetzt lautet der Text: Gewähre uns ganz Israel Frieden, Wohlergehen und Segen, Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Es singt Paul Weaver, begleitet vom Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Bye. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.